Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in solchen Zeiten, wie wir jetzt gerade durchlaufen, habe ich das Empfinden, Gottes Wort gibt mehr Trost als sonst. Vielleicht ist das rein subjektiv, er gibt ja immer Trost, aber wenn ich sein Wort lese und ich habe die Woche angefangen, wieder den Korinther zu lesen und bin dann am Freitag bei 2. Korinther angekommen und dann dachte ich, das ist das Predigtwort für heute. Und so lese ich euch aus 2. Korinther aus dem 1. Kapitel die Verse 3 bis 7. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu unserem Besten und zu unserer Rettung. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. Denn wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet. Gott wird hier von Paulus beschrieben als der Ursprung aller Barmherzigkeit. Im Urtext steht der Vater der Barmherzigkeit. Ich finde in diesem Zusammenhang fast das Wort Ursprung, das die Neue Leben-Übersetzung schreibt, noch schöner. Und diese Barmherzigkeit, die ist untrennbar verbunden mit dem Charakter Gottes. Ich möchte sagen, das ist Gott. Als Mose Gott mal gefragt hat, wer bist du? Da hat Gott ihm geantwortet, ich bin der, ich bin. Das heißt so viel, da ist nicht was herum am Deuteln, Punkt. Ich bin, zack. Ich bin Barmherzigkeit. Das ist mein Charakter. Das ist meine herausragende Eigenschaft. Rachamim heißt das auf Hebräisch. Und es handelt einfach davon, dass jemand Erbarmen zeigt. Und so sagt uns ja dieser erste Vers, ich bin der Gott, der Barmherzige. Und nun kommt das, was es für uns ausmacht. Und ich tröste euch. In 2. Mose 34, 6, da lesen wir, Mose war am Berg Sinai. Die Begegnung mit Gott, die Gesetzestafeln, die er dann runtergebracht hat. Und da oben am Berg steht, und er, Gott, ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld und meine Liebe und meine Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Und genau das ist es. Gott sagt, ich bin gnädig. Und dieses Wort gnädig, das zeigt, ich wende mich euch zu. Wenn jemand bei uns in Ungnade gefallen ist, was machen wir? Wenn wir den auf der Straße sehen, wechseln wir die Straßenseite. Ne? So, mit dem will ich ja überhaupt nichts mehr zu tun haben. Geh mir weg mit dem. Aber Gott sagt, ich bin gnädig und egal, was du getan hast, ich werde nie die Straßenseite wechseln. Sondern ich will dir begegnen. Ich sehe deine Sünde. Ich muss deine Sünde auch bestrafen, aber ich verzeih dir. Gnade. Israel hat immer wieder das Erbarmen Gottes mit Füßen getreten. Und sie sind mit einem König oben gewesen, mit dem anderen unten. Mal sind sie Gott nachgelaufen, mal haben sie den Götzen gedient. Und selbst als Gott sie da einmal richtig ermahnt hat und in die Gefangenschaft geführt hat, ins babylonische Exil, sagt Gott dort zu ihnen, ich habe mein Volk getröstet und mich seiner Armut erbarmt. Und dann kommt dieses Umkehr. Und an gleicher Stelle, der Jesaja sagt es so, und das ist ein Vers, der uns ja so bekannt ist, aber der noch einmal so das Erbarmen Gottes auf den Punkt bringt. Jesaja 43, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Fühlt sie nicht etwa mit dem Kind, das sie geboren hat? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich, spricht Gott, vergesse euch nicht. Güter, das sagt er heute Morgen zu dir. Er sagt, ich vergesse euch nicht. Du bist hier der Gemeindeleiter. Gott sagt, egal was war, egal was ist, ich vergesse euch nicht. Und so wird seine Barmherzigkeit tätig. Barmherzigkeit ist tätige Nächstenliebe, oder? Jetzt taucht natürlich die Frage auf, die schon Jesus gestellt wurde, ja, wer ist denn mein Nächster? Und ich sage sie in diesem Zusammenhang, verbunden mit der Barmherzigkeit, der Nächste ist jeweils der, den du durch dein barmherziges Handeln zu deinem Nächsten machst. Das ist dein Nächster. Ganz einfach auf den Punkt gebracht. So, Gott ist unser Vater, das wissen wir. Wie ist das? Ich bin auch Vater. Was haben meine Töchter von mir geerbt? Ein Großteil meiner Gene. Und wenn ich ihnen ein guter Vater war und mir Zeit mit ihnen genommen habe und nicht einfach irgendwo in der Weltgeschichte rumgeturnt bin, sondern meine Kinder auch erzogen habe, haben sie außer meinen Genen noch was von mir mitbekommen. Ein Stück meines Charakters. Denn wie ich bin, so werden sie sein. Ja. Und so dürfen wir auch sagen, wir dürfen als Kinder Gottes etwas von dem Charakter in uns aufnehmen und tragen. Wir haben dadurch durch die Kindschaft mit Gott etwas von seinem Charakter in uns. Und wenn sein Charakter Barmherzigkeit ist, dann dürfen auch wir in uns Barmherzigkeit tragen. Nur lasst uns bitte nicht Barmherzigkeit mit Mitleid verwechseln. Mitleid ist gut. Außer Selbstmitleid, das ist weniger gut. Darüber spreche ich jetzt mal nicht. Aber Mitleid ist keine Charaktereigenschaft, sondern ist einfach ein menschliches Gefühl. Barmherzigkeit aber bezeichnet eine innerste Betroffenheit und ein Tun, das mehr ist als ein bloßes Gefühl des Mitfühlens. Da lebt etwas. So, und jetzt kommt in eine Situation, wie wir sie jetzt erleben, in einem Gottesdienst, der geprägt ist von Abstandsregeln, von Maskenregeln, von ganz klaren Aufforderungen, wie wir sein sollen. In diesen Alltag, der so schwer ist, ein Gott hinein, und was macht er? Was sagt uns der Paulus? Jetzt kommt seine Tätigkeit, die aus seinem barmherzigen Wesen entsprungen ist. Er tröstet uns. Was für ein wundervolles Wort. Der Gott der Barmherzigkeit tröstet. Löst das ein positives Gefühl in dir aus? Wenn du dir heute Morgen selbst sagst, mein Gott der Barmherzigkeit, tröstet mich. Aber was heißt das denn konkret? Brauchen wir denn eigentlich Trost? Wollen wir überhaupt getröstet werden? Wenn wir Trost brauchen, wenn wir getröstet werden wollen, dann müssen wir das als allererstes zugeben. Ja, was müssen wir zugeben? Wir müssen zugeben, dass wir verletzt sind, dass es uns nicht gut geht, dass wir alleine nicht mehr zurechtkommen, dass wir andere brauchen. Aber was ist denn die menschliche Praxis? Oh, es geht schon. Ich komme zurecht. Kennen wir die Sprüche? Wirklich? Komm ich zurecht? Oder wurschtel ich mich irgendwie durchs Leben? Zuzugeben, dass ich Hilfe brauche, dass ich getröstet werden möchte, ist der erste Schritt. Wie können wir jetzt getröstet werden? Wenn wir jetzt so einen Bibeltext lesen, wie die erste Korintherstelle, dann kommen wir direkt zum Glauben. Ja, der Glaube tröstet. Glaube hat dich getröstet im Krankenhaus, dass du wusstest, hier beten Leute, und du hast geglaubt, dass Gebete helfen. Der Glaube tröstet. Für Menschen, die eng mit Gott zusammenleben, ist das hundertprozentig wahr. Aber dann gibt's ja noch die so vielen, die sagen, na ja, ich komme auch so durchs Leben und sonntags gehe ich in Gottesdienst. Die diese Enge nicht so haben. Und für die ist es manchmal so, dass Glaube vertröstet. Wie ist es für dich? Es ist ein Vertrösten auf, ja, es wird schon besser werden. Es ist ein Vertrösten auf solche Sprüche, ja, nach jedem Regen scheint wieder die Sonne, oder was? Oder ist es ein Glaube, der wirklich tröstet, der dich in deiner Existenz erschüttert, weil du merkst, aus mir alleine kann ich nichts. Aber Gott kann. Wir schließen die Augen oft vor dem, was uns, unser Part, unsere Schuld ist. Ich habe gerade heute Morgen so mitgekriegt, der im Moment weltweit mit der größte Hotspot, was die Corona-Anzahl angeht, ist Brasilien. Dort sterben jede Minute ein Mensch an Corona. Jede Minute. Als habe 40 Minuten Gottesdienst, 40 Menschen gestorben an Corona. Und was macht der Präsident? Der sagt, wir streichen aus dem Netz alle Zahlen. Keiner muss mehr wissen, wie schlimm Corona ist. Ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Die Augen zuzumachen und sagen, ach, das geht schon, das wird schon, komm. Aber zu sagen, nein, ich schaff's nicht mehr, wie ich bin am Ende. heißt: Gott, ich brauche deine Barmherzigkeit. Gott, ich brauche deinen Trost. Und nur du kannst trösten. Und so können wir auch in den allerschwierigsten Situationen, die wir uns jetzt vielleicht noch überhaupt nicht ausmalen können, eins ganz sicher wissen: Glaube tröstet. Könnt ihr da mal ein Amen zu sagen? Gott will nämlich nicht, dass es uns schlecht geht. Und ich bin keiner, das wisst ihr, kennt mich lange genug, der ein Wohlstandsevangelium verkündet. Ich sag nur, wenn ihr laut genug Jesus ruft, steht der nächste Mercedes vor der Tür. Quatsch, vergiss das. Ja? Aber Gott möchte trotzdem, dass es dir und mir gut geht. Er möchte uns trösten. Und er selbst spricht: Ich will euch trösten, wie einem seine Mutter trösten. Kannst dich noch erinnern, wenn du gestürzt bist, aufgeschlagene, blutige Knie, und dann hat Mama dich in den Arm genommen und plötzlich war alles nur noch halb so schlimm. Ja? Jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Ich bin eigentlich immer ehrlich. Fast immer. Aber so jetzt in diesem Zusammenhang, wenn ich da ganz ehrlich bin, dann sage ich, mir reicht das nicht, der Gedanke, dass Gott mich tröstet. Denn ich brauche auch dieses Gefühl, getröstet zu werden. Und das kommt durch Mitmenschen. Wenn Gott also Menschen schickt, die sagen: Komm, ich sehe deine Situation. Ich kann mich erinnern, als bei uns in der Gemeinde ein ziemlich schwerer Unfall war. Ich war damals der Jugendleiter, und einer aus unserer Jugend, ein 19-jähriger Kerl, ist auf dem Weg zur Arbeit mit seiner Mutter im Auto an einem Unfall gestorben. Beide sofort tot. Und in so einer Situation, klar, du besuchst die Familie, aber was willst du sagen? Und da hast dich einfach nur hingesetzt und warst da und hast einfach mitgeheult. Und Wochen später sagt der Mann zu mir: Gerhard, das war so schön, dass du einfach nur da warst. Das hat mich so getröstet. Also mach dir keine Gedanken, wie du andere trösten sollst. Öffne einfach dein Herz und sag: Ich bin für den anderen da. Denn so wie du und wie ich es erspüren, erleben, erfühlen müssen, dass Trost, auch der Trost Gottes, real ist, so müssen das auch andere. Und durch Menschen merken wir den Trost Gottes. Sind letztlich auch nur Menschen, die, wie der Paulus sagt, das, was sie auch durch Leid empfangen haben, wieder weitergeben. Also wenn du jetzt gerade durch Leid gehst, wenn vielleicht diese Krise gerade sehr existenziell für dich ist oder dich wirklich beeindruckt und Angst macht, dann siehst doch mal aus Gottes Licht und sag: Gott, mit dir werde ich diese Krise schaffen. Und hinterher kann ich Leuten, die in einer Krise sind, helfen. Weil ich sagen kann: Mit Gott kann man das schaffen. Und so gilt eins: Gerade das, was so wichtig ist, wo wir so einsam geworden sind, auch in dieser Corona-Krise, trösten, verbindet. Trösten und getröstet werden stellt eine Verbindung zwischen Menschen her. Trösten ist Beziehung. Vielleicht wusstest du nie, wie du mit deiner Nachbarin, so wie ich, eine Beziehung aufbauen kannst. Und dann schickt Gott ein Leid und du fängst an, Beziehung zu bauen. Ja, aber auch der Trost zwischen Menschen kann problematisch werden. Wenn Menschen sich nicht dazu hergeben, den Trost, den sie selbst von Gott empfangen, weiterzugeben, sondern wenn sie eigenen Trost weitergeben, dann gibt es oft ein Vertrösten. Da steckt drinnen, ich habe mich vertan. Ich wollte dir etwas geben, was dir gar nicht hilft. Und das sind dann so Ausdrücke, die man hört, ach komm, Zeit heilt alle Wunden. Das wird schon wieder gut. Na, dass es wieder gut wird, ist vielleicht grundsätzlich richtig. Und es ist vielleicht auch richtig, dass Zeit Wunden heilt, aber Narben bleiben zurück. Und die können auch ganz schön wehtun, oder? Kopf hoch. Es wird schon wieder. In einem Jahr ist alles vergessen. Das Leben geht weiter. Ist doch nicht so schlimm. Und die schlimmsten Sätze, die wir dann manchmal im Leid hören, sind: Mensch, reiß dich mal zusammen. Und das ist der falsche Trost, wenn es heißt, stell dich nicht so an. Bei Gott ist es anders. Der Vater des Erbarmens sagt nicht, stell dich nicht so an. Sondern er sagt, ich sehe dich, wie du bist. Und ich tröste dich. Daran arbeiten, dass du dich änderst, tun wir hinterher. Jetzt tröste ich dich. Jetzt kümmere ich mich um dich. Ich bin ein Gott, der sich kümmert. Das andere, das menschliche, Entschuldigung, das braucht keiner, oder? Ich finde, das ist auch keine Christenpflicht, mit Menschen, die so reden, sich abzugeben. Oder? Die kannst du vergessen. Was anders ist, wenn jemand für uns da ist. Ich hatte mal eine Situation, das war kurz nachdem wir geheiratet haben. Also das Ganze ist jetzt über 40 Jahre her. Wir haben gerade 42-jährigen Hochzeitstag gehabt. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich werde noch nicht Rentner sein, wenn wir wollen eine Hochzeit haben. Das ist doch auch mal was. Da hatten wir eine Situation in unserem Leben, dass alles an Besitz, das wir hatten, vor der Zeit kaputt ging. Eine Waschmaschine, die wir zur Hochzeit geschenkt gekriegt haben, eine Woche nach der Garantie, total schade. Autos, dasselbe, zack, zack, alles Materielle, wo du irgendwie sagst, du bist ein junges Ehepaar, du kaufst dir jetzt, du baust dir deinen Hausstand auf, ne? So, man fängt mit Orangenkisten an und hat irgendwann mal ein Ledersofa. Ja, so ist es ja, also bei uns war es so, ja. Okay, aber alles, was wir hatten, ging vor der Zeit kaputt. Und dann habe ich mich mal jemand offenbart aus der Gemeinde und habe das gesagt. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, da ist ein Fluch auf unserem Leben, wo man nicht mal beten kann. Und dann habe ich zur Antwort gekriegt, ach, das ist mit Sicherheit kein Fluch. Auf der einen Seite bist du vielleicht ein schlechter Haushalter, der nicht genug auf die Dinge aufpasst und auf der anderen Seite, es ist halt manchmal so. Das hat ein Ältester aus unserer Gemeinde, der gar nicht mehr aktiv Ältester war, der Ehrenältester war, der mal vor Jahrzehnten davor diese Gemeinde gegründet hat, wo ich jetzt bin, hat das gehört und sagt, möchte ich gerne mal besuchen. Und dann sagt er, ich glaube, du hast recht. Wollen wir ins Gebet gehen, auf die Knie gehen und Gott bitten, dass er eine Änderung schafft. Und dann haben wir zwei, er, der alte Haudegen und ich, der junge Kerl, uns gemeinsam hingekniet, dann haben wir gebetet und dann sieht er, wie ein alter, zerlumpter Mann das Haus verlässt. Und seitdem halten meine Sachen. Meine Autos fahren alle über 300.000 Kilometer ohne Probleme, ja. Meine Waschmaschine ist uralt, ja, und funktioniert bestens. Was soll ich sagen? Da war ein wahrer Trost und Gott hat sich erbarmt. Ja? Jedes Leid braucht Trost, egal wie klein oder groß. Du hast vielleicht viel durchgemacht und für dich ist die Not des anderen, ist ja nicht schlimm. Aber der andere steht da drinnen und für ihn ist es riesengroß. Er schafft diesen Berg nicht. Und er braucht von dir den Schubser, damit er darüber kommt. Und jetzt kommt die menschliche Komponente mit rein. Jetzt dürfen wir mitleiden. Achtung, ich sage nicht, dass wir Mitleid haben sollen. Ich sage, wir dürfen mitleiden. Das bedeutet viel, viel mehr. Es ist ein Unterschied von Mitleid oder Mitleiden. So kann Trösten auch heißen, Schmerzen miteinander auszuhalten. Eine Nacht mit jemand durchwachen oder anderes. In den ersten Jahren meines Vaters, als er Prediger war, war so wenig Geld da, dass er zu den Pastorenkonferenzen mit dem Fahrrad gefahren ist. Manchmal 300 Kilometer, nur um an der Pastorenkonferenz teilzunehmen. Und dann war er unterwegs und es war Gegenwind. Und er tat sich so schwer. Der war eh schon spät dran. Und dann hat er Gott gebeten, dass doch Rückenwind kommt. Und dann hat Gott tatsächlich Rückenwind geschickt. Und in dem Moment kommt ihm auch auf dem Fahrrad eine alte Frau entgegen und die hatte jetzt den Gegenwind und hat sich da ein abgestrampelt und gekeucht. Man hat das auf dem Fahrrad Gott um Vergebung gebetet, dass er so egoistisch war und dass jetzt die alte Frau den Gegenwind hat. Und er hat ihm Gott genug Kraft gegeben und er ist pünktlich angekommen. Mitleid. Schauen wir uns doch mal das Wort Trost genauer an. Im Altgriechischen heißt das Wort Trösten oder steckt in dem Wort Trösten der Ursprung drinnen von Mut machen. Ich mache dir Mut. Das bedeutet, einem Menschen so zu helfen, dass er nicht mehr verzweifeln muss. Mit allem, was es gibt. Und wisst ihr, was da noch drinnen steckt für Sprachwurzel? Heilen. Das heißt, wenn du zum Arzt gehst und er dich heilt durch seine Kunst und Medikamente, dann ist das ein Trösten. Und ich finde das so wunderbar, da entdecken wir auch, dass Gott auch solchen Menschen die Gabe gibt, zu trösten. Vom Ursprung des Wortes. So können wir sagen, in all dem, was Trost gibt, steckt im Hintergrund Gott drinnen. Im Hebräischen haben wir einen ähnlichen Hintergrund vom Wort Trösten. Da ist es, wenn jemand getröstet wird, dann ist es vom Wortstamm so, als wenn jemand nach einem Erstickungsanfall wieder Luft kriegt. Und wenn du dann wieder Luft kriegst, dann fühlst du dich echt getröstet. Ja? Also trösten kann befreien. Trösten lässt dich wieder atmen. Trösten eröffnet dir eine neue Lebenswirklichkeit. Ah, ich liebe das Wort Gottes. Ah. Wer mitleidet, kann also mittrösten. Und Gott leidet mit uns in Jesus Christus. Und Jesus Christus hat mit uns gelitten am Kreuz. Für uns. Das ist Gottes Solidarität mit uns Menschen. Der Prediger spricht, das ist eine dreifache Schnur. Du und ich und Gott. Und die kann niemand so schnell zerreißen. Der Mensch, der Trost nötig hat, braucht das Gegenüber und braucht Gott. Diese dreifache Schnur. Wie schaut's denn jetzt ganz praktisch aus? Ich lese mal Matthäus 25, da spricht Jesus über die Endzeit. Und ich glaube, wir sind uns so ziemlich eins, wir nähern uns ganz stark dem Ende unserer Zeit. Wann? Er weiß es. Aber da sagt Jesus selbst, dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, es geht ums Endgericht, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Ich finde das so schön, wie das die katholische Kirche zusammengefasst hat. Es gibt viel, das ich bei der katholischen Kirche so nicht stehen lassen kann. Aber die einige Gedanken sind sehr, sehr gut. Die haben das auf die sieben Werke der leiblichen Barmherzigkeit zusammengefasst. Sie üben wir manchmal aus, obwohl wir sie gar nicht so aufzählen können. Dem Hungrigen zu essen geben, dem Durstigen zu trinken geben, den Nackten zu bekleiden, den Fremden aufzunehmen, den Kranken beizustehen, die Gefangenen zu besuchen und sie sagen dann auch noch, die Toten zu begraben. Was jetzt weniger bekannt ist als das, ist, dass es auch noch die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit gibt. Und die sind den Rat geben, der ihn braucht. Den lehren, der nichts weiß. Den korrigieren, der irrt. Den Traurigen trösten. Die Beleidigungen verzeihen. Die unangenehmen Menschen mit Geduld ertragen und als allerletztes beten. Ich finde, die sind viel schöner noch. Die decken viel mehr das ab, was wir als Christen leben dürfen. Ich sage nicht müssen, wir dürfen das leben. Halleluja! Und wenn du und wenn ich so leben, dann leben wir so, dass Menschen durch uns Christus begegnen. Ich lese es nochmal vor. Rat geben dem, der ihn braucht. Also lauf nicht rum und sag, ich bin der Beste und der Schlauste und ich sag dir jetzt. Sondern wenn du merkst, der braucht Rat, der ist am Verzweifeln, der weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Er fragt Gott, was soll ich ihm sagen? Den lehren, der nichts weiß. Gott hat dich vielleicht in deinem Leben eine Lebenserfahrung machen lassen, die kannst du weitergeben. Oh, ich weiß, in meinen jungen Jahren, ich habe unendlich viele Seminare und Konferenzen und was besucht. Und dann kam ich immer nach Hause und hatte so breite Hosenträger. Ich bin jetzt schlauer als ihr. Und dann habe ich das für mich behalten, weil ich wollte ja nach wie vor der Schlauere sein. Vergiss es. Lehre, was andere nicht wissen, was Gott dir gezeigt hat. Gib's ihnen frei weiter. Den korrigieren, der irrt. Ich sag nur eins dazu, aber mit ganz viel göttlicher Liebe. Oder? Den Traurigen trösten. Das kann so verschieden aus sein. Ja. Ich bin jetzt mal praktisch. Das kann auch sein, dass du den Einsamen sagst, komm, wir gehen mal in die Kneipe und trinken mal ein Bierchen zusammen. Sag nicht, ihr sollt euch betrinken. Ja, aber manchmal ist dieses Praktische, einer hat seit Jahren keinen Kontakt mehr und der braucht einfach einen, der sagt, ich nehme dich mal mit. Punkt. Die Beleidigungen verzeihen. Na, was sagt das Vaterunser? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Die unangenehmen Menschen mit Geduld ertragen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen mich ertragen haben und wie viele Menschen zu mir gesagt haben, was ist denn das für ein Hai-O-Pai? Aber so darf auch ich andere ertragen. Und wenn es mir zu viel wird, weiß ich, es gibt einen Gott der Barmherzigkeit, der Vater der Barmherzigkeit. Und so wie er sich meiner erbarmt, dann erbarmt es sich auch dem anderen. Und dann über Beten brauche ich jetzt mit euch nicht sprechen. Gestattet mir eine letzte Frage. Ist das genug Stoff für euch für diese Woche? Amen.